bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Das war ein gemeiner Gag.
Nee, aber weißt du, ich hatte viele Jahre keins.
Siehst du, okay, das hatte ich ein bisschen in Erinnerung, dass du jemand sein könntest, der kein Handy hat.
Sag Buchstaben? War ich mal. Ja, die Buchstaben.
Buchstaben? Wo? Ach so.
Kaiserstadt Tattoo Expo.
Okay, das
Tattoo
war
Event.
Tattoo Event.
Ich wollte gerade irgendwas reindeuten.
Wir sind jetzt auf Lautsprecher.
Okay, alles klar.
Die Folge wird aufgezeichnet. Perfekt. Hallo. Hallo Christoph erstmal. Hi.
Guten Abend.
Grüß dich.
Ich sag nochmal trotzdem für alle, es ist eine echte Folge. Das heißt, es ist uns ein bisschen egal, dass ihr da sitzt. Also nicht egal, aber wir tun so, als wäre es eine ganz normale Folge, die wir nämlich ganz normal auch ausstrahlen werden. Aber wir nehmen vielleicht ein paar Publikumsfragen rein.
Auf jeden Fall.
Dann stelle ich mir das auch so vor, dass es in der kleinen Küche stattfindet oder neben der Küche in deinem Laden.
Genau, so machen wir es.
Genau, wir sind in diesem kleinen Kabuff.
Und ziehen den Vorhang zu.
Genau. Christoph war schon mal bei uns.
Gleich wohl.
Ihr könnt die Folge hören. Es war die dritte oder vierte Folge. Der Sound ist schlecht gewesen. Das Mikro falsch. Aber es war trotzdem eine schöne erste Folge. Ich würde jetzt fragen, was seitdem passiert ist, aber dafür ist es zu lange her. Deswegen ganz kurz. Was hast
Vor allem ist sehr viel passiert.
Ja,
sehr
das dachte ich mir. Deswegen wird es heute lange dauern hier. Was assoziierst du damit, dass der Raum Klassenzimmer heißt? Das ist ein gutes Gefühl.
Grundsätzlich eigentlich nicht. Hat sich aber im Laufe der Jahre ein bisschen relativiert. Also ich glaube, heutzutage kann ich okay in Klassenzimmern sitzen, aber es war für mich lange einfach so ein Ort, der mich sofort müde gemacht hat.
Müde?
Ja, müde.
Ich hätte gedacht, aggressiv oder so.
Ja, nee, müde. Also Klassenzimmer waren für mich immer Sachen, die mich müde gemacht haben. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich ganz wach.
Jetzt bist du fit. Ja. Ich habe eine allererste Frage und damit ich sie nicht vergesse, stelle ich die schon mal als erstes. Ein Satz, der mir von dir ganz oft in Erinnerung bleibt, immer wenn wir uns gesehen haben, kamen wir immer einmal auf diesen Satz, dass man nichts abkürzen kann.
Stimmt.
Ja. Erinnerst du dich, dass du den ab und zu sagst?
Ich sage den oft.
Erzählst du kurz, was er bedeutet für dich und warum man immer mal wieder darauf kommt, diesen Satz zu sagen?
Gerne. Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben und ich habe auch mit einer guten Freundin von mir darüber nochmal gesprochen, zum Thema auch, wenn man Sachen so beurteilt oder verurteilt oder was Menschen machen. Das ist immer so, man sollte doch das besser wissen in dem und dem Alter oder so. Und ich habe einfach den Eindruck selber, da jeder an einem anderen Punkt startet oder mit anderen Gepäck oder Schwierigkeiten, dass man halt denkt, also ich habe zum Beispiel früher oft gedacht zu dem Thema, weil für mich Gewalt nie ein Problem war. Ich war einfach nicht gewalttätig, es war eher umgekehrt, dass es schwierig war, das zu mobilisieren. Und da habe ich immer so gedacht, schon so mit 16, was ein Vollidiot, wieso rastet er denn so aus, was ist denn los? Das kriegt man doch einfach hin. Und es hat dann so 10 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, an meinen Sachen, die ich übe und die mir schwerfallen, wie schwierig das ist, was zu ändern. Mhm. Und wenn halt durch Zufall das dein Problem ist, dass du es nicht überspringen kannst. Du hast dieses Problem am Hals und wenn du dann überhaupt anfängst, das zu üben, es sein lassen zu wollen, merkst du erst, wie schwierig es ist.
Mhm. Wenn Gewalt nicht dein Ding ist, was sind deine Themen, die dich, oder was war das letzte Thema, was so richtig fest saß?
Also weißt du, was ein Thema ist, wirklich auch zum Beispiel, sich so im Rampenlicht zu zeigen. Also für mich war das was ich immer vermieden habe. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt so, als ihr mich gefragt habt, auch so ein bewusstes Annehmen von diesem Ding, dass ich so dachte, ich will das machen und ich will das auch machen, also auch nüchtern machen. Also ich habe jetzt auch nicht einen Drink oder so getrunken heute, weil ich so dachte, ich mache das jetzt einfach mal so pur, wie es ist.
Hättest du gerne eigentlich einen in der Hand? Ich ja.
Nö, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es gerade so, dass ich bei vielen Sachen merke, so, das ist auch zum Beispiel jetzt auch Alkohol ist nicht so eine krasse Gewohnheit von mir, aber es ist natürlich, das sind so Sachen zum Festhalten. Ne? Aber ein Wasser reicht mir gerade.
Okay.
Zum dran festhalten. Ich trinke auch mal einen Schluck.
Also ich bin jetzt langsam angekommen.
Schön. Willst du die Quickies machen?
Klar.
Wenn du
kommen die jetzt schon?
Ja, die kommen jetzt schon, weil ich dachte, das ist ja, vielleicht sind davon Sachen doppelt, weil sie...
Aber ich habe eine Frage gar nicht beantwortet, fällt mir gerade
auf. Welche hast du gerade nicht beantwortet?
Du hast doch gefragt, was mein Thema... Achso, dann habe ich gesagt, jetzt das mit dem Rampenlicht.
Aber gut, dass du für uns mitdenkst.
Ja.
Das ist gut.
Ich wäre sonst gar nicht mehr zurückgekommen.
Das ist ja so lange her, als du die ersten Quickies beantwortet hast, die haben sich seitdem auch verändert, und weil die ein guter Einstieg sind und weil es ja auch immer noch ums Tätowieren hier geht. Dachten wir, machen wir die Quickies vorab. Aber diesmal wirklich quick.
Die willst du nehmen, ja?
Das sind doch die richtigen.
Ja, ich dachte, du willst diese cleveren von dir nehmen.
Ja, die nehme ich dann. Und ach, die mach ich selber.
Dann nehme ich die alten. Ja. Gut.
Diese cleveren. Ich bin gespannt.
Gute alte Zeit oder neuer Zeitgeist?
Beides.
Du darfst ein bisschen ausführlicher werden.
Okay, nee, ich werde wirklich ausführlicher, weil ich habe das mal zum Beispiel bei mir im Laden auch mal, da hat mal Tommy und Sarah hat gesagt, Alter, come on, du redest immer so über die alte Zeit, als wäre das das Beste, hör mal auf. Und da habe ich aber auch so gemeint, es ist für mich überhaupt nicht so. Also für mich war es in den ersten Jahren so, dass ich mich oft, ich sagte, ich kann in dieser Tätowierwelt gar nicht bestehen, weil da so viel Härte und Wahnsinn geherrscht hat. Und wo ich so nach 5 Jahren dachte eigentlich, ich muss vielleicht da raus. Aber im Nachhinein waren halt auch viele Sachen daran spannend. Was uns hat mich ja auch trotzdem angezogen. Obwohl es, oder auch weil es so war. Mhm. Und deswegen ist für mich, wenn es so geblieben wäre, fände ich es total hängen geblieben. Ich würde eigentlich jetzt am liebsten Osti zitieren, aber ich weiß sein Zitat nicht mehr. Der hat in irgendeinem Buch so dazu gesagt, war früher alles besser. Natürlich bin ich froh, dass es vorbei ist, auf jeden Fall. Mhm. Also sowas in der Richtung. Ich glaube, in einem anderen. Mhm. Und so ist es eigentlich auch für mich damit. Mhm. Ich könnte es jetzt nicht sagen. Also ich finde nicht eins besser als das andere. Aber es sind Sachen dazu gekommen. Ich glaube, wenn es so geblieben wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Tätowieren.
Weil, was wäre dann passiert? Was wäre das Worst-Case-Szenario?
Du kannst dich ja nicht, guck mal, man konnte, also ich meine, in den ersten Läden, wo ich gearbeitet habe, war es nicht möglich, mich so zu zeigen, wie ich bin. Sondern das wäre Schwäche und pussymäßig und scheiße. Das heißt also, man musste sich irgendwie eine Persönlichkeit aneignen, um darin zu bestehen, weil du warst halt sonst der Typ, der gemobbt wird oder so. Mhm. Und dann war das für mich halt ganz selten, dass es dann Leute gab, so, hey, der tätowiert und es ist ein sensibler Mensch, mit dem man irgendwie ehrlich sprechen kann, war die totale Ausnahme. Und dann, dass davon mehr Leute ins Tätowieren kamen, hat es mir halt viel leichter gemacht. Mhm. Also mich darin wohlzufühlen und nicht nur darin zu bestehen. Da am Anfang war es eher so ein darin bestehen halt. Mhm. Oder darin überleben.
Darin überleben, genau.
Ja. Burnout oder Topfit?
Es ist eine krasse Sache, weil ich hatte ja oder habe seit vielen Jahren so ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Also seitdem ich 21 war. Und für mich war das halt die ersten Jahre so, dass ich nicht meinen Alltag eigentlich erledigen konnte. Also da war ich auch mal dann eine Zeit lang vom Amt am Leben, weil es so war, dass ich mich 10-mal am Tag ins Bett legen musste, auch manchmal nur für 10 Minuten. Und da habe ich irgendwann gedacht, ich kann das gar nicht. Und habe halt über viele Sachen und Behandlungen, darüber kam ich auch zu therapeutischen Sachen, weil ich wäre dafür null offen gewesen, sondern halt um zu gucken, wie kann man das behandeln. Und das ist was halt im Laufe der Jahre immer besser wurde. Aber es ist auch nichts, was ganz weggegangen ist. Das heißt also, ich bin immer so dazwischen. Also für mich ist es nie topfit, kenne ich nicht mehr seitdem. Also halt, ich fühle mich viel fitter als früher, aber ja, es ist immer ein Zustand zwischen diesen beiden.
Wie viele Ruhephasen brauchst du denn?
Ich wollte gerade sagen, weil du arbeitest ja tendenziell relativ viel.
Ja, aber das spielt sich auch körperlich ab. Also zum Beispiel, ich habe halt immer so ein Gefühl wie ein Muskelkater in den Muskeln immer. Und das ist mal mehr und mal weniger. Und so dieses geistige Wachsein, das hat sich sehr, sehr viel gebessert. Also mein Sohn hat mich gerade daran erinnert, dass er irgendwann dachte so, weißt du noch, früher haben wir manchmal Tischtennis gespielt und dann hast du auf der Tischtennisplatte eine halbe Stunde gepennt. Weißt du, so ernsthaft. Also so krass, weil ich dann es nicht mehr ging. Und das war halt ein, ja.
Warst du zu der Zeit schon Tätowierer, als es angefangen hat?
Also ich habe da schon 2 Jahre tätowiert oder 3, genau.
Wie ist es jetzt auf einer Messe? Also für mich wäre es eine Extrembelastung. Wie gehst du damit um? Wie nimmst du dir hier Pausen?
Für mich ist es halt auch so beim Tätowieren, irgendwie komme ich da in einen Zustand, den ich ganz lange machen kann. Das Vorbereiten stresst mich und einen Stand aufbauen, aber das Tätowieren an sich ist für mich so meditativ, dass es das kann ich auch länger machen als zeichnen. Ich weiß auch nicht, das ist halt auch irgendwie vielleicht ein Geschenk. Und ich merke dann erst am Ende des Tages wieder so eine Erschöpfung. Aber früher war das zum Beispiel währenddessen. Da war das teilweise, das Tätowieren zu anstrengend. Ja.
Und dann überfällt dich eine Müdigkeit im Tätowierprozess? Oder so war das?
Ja, so als es losging, das war ja auch ausgelöst durch so eine Schwermetallvergiftung.
Ah, okay.
Und das war wirklich ein Ding, wenn du dir so vorstellst, sowas habe ich jetzt auch gehört bei manchen Leuten, die, was weiß ich, nach irgendeiner Grippe oder Covid irgendeinen Zustand im ganzen Langen haben. Du kannst dir so, kennst du so ein Gefühl, wenn du so eine Grippe hattest und du bist noch nicht richtig fit, sondern du bist so, dass du merkst, hey, ich würde gerne, aber so, es geht nicht. Ja. Und so war das halt und das war über Jahre so.
Ui.
Deswegen war das die Frage, hat gleich halt was Krasses angesprochen eigentlich. Mhm.
Zur nächsten Frage kommt
schon
gleich.
Das werden keine
deswegen, das lange, deswegen ist es lange Quatsch.
Antworten, ne? Auch einfach. Nein, wir müssen uns nicht stressen, wir haben ja Zeit.
Arbeitstee oder Feierabend, Mensch?
Wie Arbeitstee?
Arbeitstier. Welches Arbeitstier? Arbeitstier oder Feierabend orientiert?
Oder Feierabendbier?
Kann ich mich in beiden nicht finden. Also, ich war mal arbeitstiermäßig Workaholic, als ich gemerkt habe, nach dieser Zeit, als ich wieder mehr Kraft hatte. Und da habe ich mich halt so auch drüber gefreut, dass das geht, dass das halt, dass ich es auch wieder ziemlich übertrieben habe. Also auch über viele Jahre und bestimmt das ein oder andere graue Haar bekommen habe davon. Aber jetzt ist es eine Balance davon. Aber es war wirklich, also zum Beispiel die Zeit bei Blut und Eisen habe ich richtig, also es hat mir mega Spaß gemacht, aber ich habe da viel zu viel gemacht. Also wirklich,
ich wollte gerade fragen, ob das mehr war als mit Erntezeit, also deinem eigenen Laden oder... Also was sozusagen von der Gewichtung, wo du mehr
gearbeitet hast. Es war viel mehr und deswegen wollte ich dann auch da weg, weil ich gemerkt habe, ich kann da nicht, dort konnte ich da irgendwie nicht raus aus diesem Ding. Weil die dann auch höhere Miete noch bekommen haben so, und es waren so, oh, wir müssen mehr machen. Und da habe ich so gemerkt, nee, ich kann jetzt nicht noch mehr machen, weil...
Wie viel hast du gearbeitet zu der Zeit?
Also 5 Tage und ich war halt, ich habe eigentlich im Laden, also ich war ab 12 im Laden, habe oft so bis 9 oder 10 tätowiert. Dann war ich oft mit einem vom Laden was essen, dann in der Bar, dann zeichnen bis 2, 3 oder 4 und dann um 9.30 Uhr wieder aufstehen und dann dieses Programm. Und das war aber irgendwie auch genau das, was ich Bock hatte. Also es war irgendwie einfach nur so im Tätowierenleben, wenn ich nicht meinen Sohn hatte. Mhm. Das war ja die Balance. Wenn der dann bei mir war, war das genau das Gegenteil. Dann war es halt gar nicht oder wenig arbeiten und halt früh ins Bett gehen und so weiter. Mhm. Es war dann halt so ein Rhythmus von Woche zu Woche anders. Ne? Extreme.
Extreme, wollte ich gerade sagen, das habe ich auch schon rausgehört. Kommt mir bekannt vor. Reue oder neuer Tag, neues Glück?
Auf jeden
Eigentlich Fall. Eigentlich ist es aufs Tätowieren bezogen.
Aber du kannst es beantworten, wie du willst.
Ach so, ist es aufs Tätowieren
bezogen? Ja.
Nö, auf jeden Wir Fall neuer Tag, neues Glück. Also da gibt es für mich nichts zu bereuen. Mhm.
Richtige Tattoo-Frage, Spule oder Pen?
Ich habe tatsächlich jetzt erstmal, also Spule, ich habe aber jetzt auch mit dem Pen tätowiert.
Jetzt hast du es mal.
Ich habe damit, es hat sich was verändert. Ja. Hat sich was verändert, weil es einfach.
Das heißt, vor 4 Jahren nicht.
Nö, da habe ich gesagt, kenne ich nicht.
Kenne ich nicht, genau.
Oder sieht aus, als
ob man Möchte ich nicht ausprobieren.
Das sieht für mich immer noch so aus, als hat man so die Farbflasche in der Hand. Ich habe mit dem Pen teilweise tätowiert und habe auch jetzt nochmal mit dem Frank von Lifetime, der neben mir sitzt, weil der hat mich nämlich gerade gefragt heute so, warum. Wieso tätowierst du noch mit Spulen? Und dann habe ich halt auch gemeint, ich habe einen Pen ausprobiert. Ich habe damit so langsam Linien ziehen müssen, das war kein Zugewinn. Bei dünnen Linien war es okay. Und der hat dann gemeint, hey, aber kennst du den Neumar-Pen? Hab ich gemeint, nee, kenne ich nicht. Und er so, probieren morgen mal, ich gebe ihn dir. Würde ich probieren, ja.
Ach, machst also, du morgen, probierst du morgen.
Wenn der gerade nicht arbeitet und mir den gibt. Mhm. Für mich ist es einfach so ein Ding. Ich wollte nicht, ich habe es immer umgekehrt. Es gibt ja Leute, die so, wenn der iPad-Stift aus ist, kann man nicht mehr zeichnen und kann nicht arbeiten. Und jetzt habe ich gedacht, bei mir ist es ja dann umgekehrt. Wenn ich jetzt in einem Laden bin und meine Spule kaputt geht und die geben mir einen Pen, hätte ich sagen müssen, kann ich nicht.
Kann ich nicht,
ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich will es einfach auch können und dann halt mich entscheiden, wie viel ich das benutze oder nicht. Mhm. Ja, und so ist es jetzt. Und ich habe halt einen billigen Pen, weil ich nicht eingesehen habe, dafür viel auszugeben. Und jetzt probiere ich mal halt den vom Frank und schau mal, wie es ist.
Denkst du, man sieht das Tätowierungen an, ob sie mit der Spule oder mit dem Pen gemacht sind? Oder denkst du auch, dass man es sieht? gibt ja
ich habe halt den Eindruck, es ist leichter, eine sehr cleane Tätowierung mit dem Pen zu machen. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, kann man es, ich finde, man kann es nicht sehen. Und gerade jetzt auch, wenn Leute, zum Beispiel jetzt auch, was der Osti für Tätowierung oder andere traditional Leute so mit einem Pen machen, das sieht teilweise, also das könnte ich jetzt nicht sehen, dass es mit einem Pen gemacht ist. Das ist ja immer noch die Hand. Ne? Wie, ich habe nur den Eindruck, wenn es jetzt so eine ganz satte, große Fläche ist, ist das leichter mit dem Pen.
Unsere Podcast-Konkurrenz sitzt jetzt hier auch.
Konkurrenz?
Oh, nee, und das Klassenzimmer füllt sich. Was? Hey, ich bin froh.
Grüß an Olli Plöger, der ist am Sonntag auch noch mal da.
Industriespionage.
Industriespionage.
Was hast du gerade gesagt?
Industriespionage.
Und davor? War das?
Weiß ich gar nicht.
Ich mache einfach, habe ich nicht mit.
Mach weiter.
Künstlerische Freiheit oder genaue Angaben zum Motiv?
Auch ein Mittelding. Weil zum Beispiel, wenn jemand sagt, mach was du willst, fällt mir nichts ein. Dann sage ich wenigstens eine grobe Richtung, eine freundliche Blume oder ein abgehackter Kopf. Also es muss schon eine grobe Richtung.
Weißt, das, weil, würde, also so nee, muss man es schon so detailliert
ja, sagen. Ja, weil guck mal, ich habe das oft früher erlebt, wenn Leute gesagt haben, hey, ich kenne dich jetzt schon eine Weile, mach was du willst. Und dann fängt man an, so nicht. Aber es ist deswegen, also mir ist es noch nie passiert, dass jemand die Tätowierung bekommen hat, wenn er gesagt hat, mach was du willst. Weil dann heißt es halt doch nicht. Ja? Und in grobe Richtung ist gut, finde ich.
Du hast ja, kann ich da kurz dazwischen?
Logo.
Gehen? Du hast ja das Albrecht Dürer Projekt gestartet, letztes Jahr.
Ne? Nee, das habe ich.
Dieses Jahr hast du dort im Haus tätowiert.
Genau.
Im Albrecht Dürer Haus.
Genau.
Ja. Also im Museum quasi. Genau. Wie war das da? Die Kunden haben Motive ausgewählt, die du vorher ausgewählt und übersetzt hast als Tätowierung? Oder genau. Die haben sich das gewünscht und du hast sie in einen Stil von Albrecht Dürer übersetzt, also in Holzschnitt?
Da war es so, dass die vom Dürerhaus wollten, dass es wirklich Dürer-Sachen sind. Und ich habe dann halt Sachen rausgesucht auf den Drucken, die ich nicht so oft gesehen habe, die nicht so typisch waren. Neben ein paar anderen typischen habe die halt noch mal mit ein bisschen mehr Platz, also so wie ich es halt auch bei den anderen Sachen gemacht habe, so gezeichnet, dass sie halt eins zu eins aussehen wie das Ding mit ein klein bisschen mehr Platz zwischen den Linien. So. Und so waren das eins zu eins eigentlich Dürer-Sachen. Ja.
Hast du die mit dem iPad dann noch mal neu gezeichnet oder mit der Hand?
Mit der Hand.
Ja.
Aber halt mit Transparentpapier in der Hand und einem Kopierer.
Ja.
Wie ist denn
ich mir vorgestellt.
Wie ist denn da die Atmosphäre? Wie war das Tätowieren da, um jetzt mal komplett die Quickies zu crashen?
Das Tätowieren da war, erstmal habe ich, es war so, wie ich mir es vorgestellt habe, weil ich habe so beim Packen gemerkt, ich war richtig im Stress, meine Sachen dafür zu packen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, es wird nichts dort geben, nicht mal einen Stift, wenn ich den brauche. Und so war es auch. Also es gab einfach nur den Raum und sie hatten halt eine Liege und so einen Rollwagen, aber auch schon ein Spiegel und ein Mülleimer war erstmal nicht da. Ich will es jetzt auch gar nicht, nur das haben wir uns dann noch da zusammengesucht. Mhm. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Aber das, ist, das Problem ist, auf einer Messe kannst du jetzt einen Kollegen, Kollegin fragen und genau. Da warst du
da war so klar, allein wenn ein Ding fehlt, kann ich nicht, also wenn jetzt, was weiß ich, mein Stencilpapier nicht dabei ist, kann ich keinen Abdruck machen, keine Tätowierung machen. Aber ich glaube, das war nicht die Frage so richtig. Ne?
Nö, ich will nur, weil ich kann mir das die Atmosphäre jetzt gar nicht vorstellen.
Ach so, genau,
ich bin im Dürerhaus und wie läuft das da ab? Laufen da Leute rum, gucken sie dir zu?
Das war krass, weil die hatten so ein Durchgangszimmer gewählt als Raum zum Tätowieren. Und es war, ja genau, es war ein Durchgangsraum, ein kleiner. Und da hatte ich dann halt so eine Ecke, die ungefähr so groß war, wie jetzt der Stand hier auf der Convention. Und da konnten aber normale Museumsbesucher durchlaufen.
Und du warst wie so ein Exponat ausgestellt oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee,
es war wirklich so wie hier, dass ich habe so an der Wand, ich hatte vor mir die Liege und dann war so ein Absperrband wie an so einem Flughafen. Und da
ein schwarzes Zipper-Ding.
In Rot.
In Rot,
so ein Zipper-Ding.
Ja, aber dann warst du ja wirklich wie so eine Installation.
Genau, es war wie so eine Live-Installation.
Fehlt nur noch ein Schild. So.
Ja, so.
Christoph Arbeit, um 1900.
Ja.
Genau, und das war auch wirklich krass, weil die meisten Leute wussten, glaube ich, nicht, dass der live tätowiert wird. Und da waren halt manche alten Leute, die voll interessiert waren, was richtig süß war, weil die dann so, junger Mann, darf ich mal was fragen? Und es waren aber auch ein paar, zum Beispiel eine asiatische Touristin, die ultra geschockt war davon. Und die wirklich so ultra geschockt war und den Raum verlassen musste. weil sie es halt nicht. Und ich habe halt auch gerade eine größere Tätowierung gemacht. Die konnte es nicht. Also es war ihr zu viel auf jeden Fall. Na, krass. Offensichtlich, ja.
Du warst der Einzige, der da tätowiert hat? Oder sind es mehrere?
Ja, aber halt zeitversetzt. Also es war, genau da war ich dann alleine. Und es war auch wirklich mal so ruhig, so keine Musik. Und dann einfach sowas. So Museumsatmosphäre halt.
Also wirklich Ruhe?
Ja, Ruhe. Also keine Musik und nichts.
Aber Menschen, die krass. So vorbeigehen und so machen, wie hier.
Genau.
Ja.
Unterhältst du dich dann oder drückt diese ruhige Schweigung, dieses Schweigen auch so auf euch und ihr seid dann wirklich nur am ruhig arbeiten? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt auch so Leute vorbeigehen und zuhören? Wie war das?
Weißt du, auch die hatten halt auch so Fernsehteams noch organisiert für den ersten Tag und das war halt irgendwie, das war schon ein bisschen nervig. Weißt du, weil das war dann so, die haben so, hey, heute kommen 3 Fernsehteams. Und die wollten dann halt auch so mega viel Aufmerksamkeit. Dann habe ich auch zu denen gemeint, so, ey, irgendwie, ihr könnt mich gerne was fragen, aber es geht jetzt erstmal um die Person, die gerade tätowiert war. Mhm.
Die Menschen, die du da tätowiert hast, hast du mitgebracht oder hast du.
Wie haben die haben mir oder dem Dürerhaus geschrieben und dann Termine ausgemacht. Ja. Also, die haben das auf deren Webseite oder ich habe es ja auch gepostet.
Hat das Dürerhaus das bezahlt?
Wie meinst du?
Die Tätowierungen?
Nee. Das Dürerhaus ist auch, habe ich dort auch erst gemerkt, die sind nicht so gut mit Geld ausgestattet. Deswegen waren die auch so, hey, wir haben die Liege nur geliehen, die konnten dafür nicht viel Geld ausgeben. Deswegen haben sie es einfach so gemacht, dass ich, genau, ich habe einfach da gearbeitet, das Geld, was ich eingenommen habe, war für mich. Und die haben mir aber jetzt auch nichts dafür bezahlt oder so.
Ich habe mich, als ich deine alte Folge von vor 3 Jahren gehört habe, gefragt, warum überhaupt deine Wahl damals auf Albrecht Dürer gefallen ist. Wodurch das kam, weil das haben wir nicht besprochen.
Stimmt. Damals. Und das haben die mich auch gefragt und es war auch verrückt, weil das die
Entscheidung kam. Also man muss dazu kurz sagen, du hast auch ja schon davor diese Rückenprojekte gemacht und genau. Da auch schon diese 3, 4 großen Rücken, 6 Rücken gemacht.
Ich habe es gar nicht mehr, es waren einige Sachen. Also, genau. Also ich glaube 4 Rücken und einige andere große, also Oberschenkel und ein paar Sachen auf Armen und Beinen. Es ist dort entstanden. Ich war mal in Nürnberg im Dürerhaus 2018 und dann bin ich rüber in den Museumsshop und die hatten in dem Museumsshop so Souvenirsachen und einen Folder, so einen alten mit den Drucken drin und mit allen Drucken. Und den habe ich da gekauft und habe schon dort in Nürnberg, als ich mir die angeguckt habe, habe ich so gedacht, ich hätte Bock, die mal zu tätowieren. Also oder ein paar ausgewählte Sachen davon. Weil ich ja sonst, ich wäre nie auf die Idee kommen, irgendwie von einem anderen Künstler Sachen zu tätowieren. Mhm. 1:1 irgendwie. Und dann habe ich halt einige Sachen ausgewählt, habe davon nochmal neue Zeichnungen gemacht. Und es sollte ja eigentlich ein kurzfristiges Projekt sein. Und das ist aber irgendwie so gut angekommen, dass es weiterging. Dass mich seitdem immer wieder Leute danach gefragt haben, bis hin dann zu diesem Dürer-Projekt. Und die mich ja auch gefragt haben, so, wie kamst du darauf? Ja, und dann habe ich gemeint, ja, baue ich. Damals halt, als ich zu Besuch im Dürerhaus war.
Und es waren Holzschnitte, genau. Die du da mitgenommen hast?
Es sind alles Holzschnitte. Ich glaube, in diesem Folder sind auch nur Holzschnitte. Also dann sind noch in Büchern auch so ein paar Kupferstiche drin. Aber ich glaube, da waren wirklich nur Holzschnitte.
Warum eignen sich Holzschnitte besonders gut, um sie als Tätowierung zu interpretieren?
Ich habe den Eindruck, es ist einfach eine ähnliche Problematik wie bei der Haut. Ja. Also das im Holz, wenn es zu, also gut, es kommt natürlich auf das Holz an. Es gibt so hartes Holz, dass es noch viel feiner werden kann. Aber wenn das Holz eine bestimmte, wenn es nicht hart genug ist, braucht es ein bisschen Platz, dass die Linien nicht wegbrechen. Mhm. So wie es halt auch in der Haut Platz braucht, dass die Linien nicht zusammenlaufen. Und ich glaube, dass deswegen die Grafik halt so eine Verwandtschaft hat. Mhm. Und dass deswegen halt auch im Japanischen das so ist und die europäischen Holzschnitte sich auch super eignen.
Diese mediale Aufmerksamkeit von diesen Fernsehteams, die du jetzt erstmal als anstrengend empfandest, hat das irgendeine Auswirkung? Kommen dann Leute dadurch auf dich zu? Wie ist da?
Bist du jetzt berühmt?
Hey, das Lustige ist, es kamen ein paar Leute auf mich zu und ich habe das selber noch nicht gesehen, das Fernsehding. Weil die haben ja auch irgendwie so, wir haben dir einen Link geschickt, aber ich habe, da waren Fotos dabei, aber es war nicht das Fernsehding. Ja. Also ich habe es noch nicht gesehen und es kamen Leute, aber halt so wirklich so zum Beispiel der Xaver Kettenberger, der hier auch ist, hat mich angerufen und gesagt, mein Vater hat dich gesehen, der findet dich gut. Weißt du, oder nee, stimmt, der Berliner dann natürlich nicht.
Der ist ja Bayer.
Ja. Der ist ja Bayer, aber eben.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, es haben ein paar Leute mich angerufen, die es gesehen haben, aber es war echt so eine Handvoll Leute, die ich eigentlich kannte. Also ich habe jetzt noch nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt dadurch neue Kunden irgendwie kommen oder so, ne? Sondern ein paar Leute es halt witzig fanden, dass sie es gesehen haben.
Du hast gesagt, da waren noch mehrere Künstler. Kennst du da welche? Oder hast du da Kontakt?
Achso, im Dürerhaus jetzt.
Die da auch tätowiert haben?
Also jetzt, in den nächsten Wochen, ist der Ilja Hummel dort. Das und vor mir war eine Mode aus Frankreich da, die ich aber davor auch noch nicht kannte, aber die echt richtig coole Sachen auch macht. Ja. Also auch in der Richtung auch vorher schon gearbeitet hat.
Ist das ein vereinendes Thema, dass ihr euch dann trefft, also zu Ilja gehst und sagt, oh, wir machen ja Bede Dürer und wollen wir nicht mal schnacken? Oder?
Wir haben mal geschnackt, aber ich glaube, es war unabhängig davon auch. Ich glaube, was uns mal verbunden hat, weil wir beide früher, ich habe ja auch jahrelang bunte Traditionals gemacht und Ilja auch. Und da war es eher so die, genau, die verbindende Sache war so lustig, so, hey, wie bist du davon auch abgekommen, so.
Und das war bist du davon abgekommen? Weil es gibt ja einen Account, der heißt Ernte Z Traditional.
Stimmt.
Ist der geheim?
Nee.
Eigentlich?
Nee. Okay. Er ist nicht geheim. Es stimmt eigentlich auch gar nicht. Genau, ich bin davon abgekommen für eine Weile, weil es mir wirklich mal gereicht hat, so ähnliche Tätowierungen für so lange Zeit zu machen. Aber ich würde mal sagen, nach vier, fünf Jahren war ich auch wieder, also hatte ich auch wieder Bock auf andere Sachen. Also ich mache ja auch teilweise noch Leuten, die ich lange tätowiere, auch auf farbige Sachen. Aber halt wirklich ab und zu. Also halt, es sind nicht mehr so viele.
Es sollen nicht so viele jetzt kommen und wieder...
Doch, ich würde mich freuen. Also okay. Ich mache das nach wie vor gerne. Also besonders jetzt, wo ich es so selten mache.
Aber es geht jetzt nicht so weit, dass du überlegst, jetzt nochmal so ein Flash, farbiges, traditional Flash zu machen und das zu etablieren. Bist du die...
Also, ich so gerne.
Es könnte ja sein, dass du sagst, du hast es jetzt schon wieder über und es geht wieder zurück zu den Wurzeln.
Nee, eigentlich stimmt auch die Reaktion gar nicht so gerade. Ich weiß es nicht. Also es ist bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem das erste Mal seit langem so ein bisschen freier, größere Bilder gemalt für diese Sieben Dolche Ausstellung. Und da habe ich richtig Bock gekriegt wieder aufs Malen. Weil es halt so ein bisschen loser war vom Tätowieren. Nicht so, es muss unbedingt so und so aussehen, sondern es war für mich freier und hat total Spaß gemacht.
Mit was hast du gemalt?
Einfach mit Tusche, also ja, schwarze Tusche. Und halt auch die Linien mit dem Pinsel. Das war zum Beispiel was mich früher so, ich habe das ein paar Mal probiert und ich fand das so nervig, dass man das nicht so kontrollieren kann. Und jetzt hat es mir sehr Spaß gemacht, dass das so frei ist. Dass es halt auch so, sich darauf einlassen, dass das nicht so hart zu kontrollieren ist wie so eine Feder oder ein Stift. Deswegen, ich weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall nicht nie sagen, weil ich kann es mir vorstellen. Ne?
Wir machen die Quickies jetzt weiter?
Ja.
Gut. Inhalt oder Form? Richtig zackig.
Richtig zackig.
Dieses Entweder-Oder fällt mir schwer.
Ja.
Weißt du, was besonders, weil ich in meinem Leben im Moment so sowohl als auch oft übe. Deswegen ist halt dieses Entweder-Oder, kann ich nur so beantworten, ich fand mal früher Inhalt super wichtig, bis dahin, dass es kitschig und peinlich wurde, finde ich. Und dann war es halt eher Form. Und jetzt ist es langsam wieder, da ich auch merke, ist doch schade ohne Inhalt. So kann ich es eigentlich nur beantworten. Ja.
iPad, Stift und Papier hatten wir schon. Custom Design oder Tattoo Flash, aber wie hast du
auch Präferenz? Auch da, früher musste es ja Custom sein. Die ersten 10 Jahre bei mir war ich so, Flash war so verpönt und peinlich. War so, ja, ein Moneymaker-Shop, der Flash macht, come on, entwerf doch für jeden Kunden was. Und ich finde es total angenehm, wenn ich schon einen fertigen Flash habe, den ich schon gezeichnet habe, der ausgefeilt ist und den ich dann tätowieren kann.
Wir haben im Vorfeld so ein paar Fragen eingesammelt und da kam auch oft die Frage, ist es nicht irgendwie im Moment so krass, so dass nur noch Flash nachgefragt ist, weil die Leute sich überhaupt nichts mehr Eigenes überlegen wollen, sondern nur noch so grabben wollen, was gerade irgendwer hat, zeig einfach das, was du gerade hast. Irgendwas nehme ich schon davon. Ist das dein Eindruck auch?
Ja. Es ist, also, ich habe es echt ganz selten nur noch, dass Leute so, ich habe eine Idee, setzt du dir auch um. Oder besser gesagt, eine Idee, manchmal, wenn sie schon sehr konkret ist, so, ich habe mal gesehen, du hast das gemacht und das hätte ich auch gerne, so ähnlich, in einer anderen Form oder andere Stelle. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es den Leuten super leicht macht, fertige Flashes, ne, die man sich einfach auswählen kann. Und ja, ich werde nicht so oft nach Custom gefragt.
Aber es hat sich verändert. Darum ging es vor allen Dingen, dass viele gefragt haben uns, ob ihr, die wir jetzt interviewen, glauben, dass es sich verändert hat und mal anders war.
Ja, voll. Also für mich war es ja vor 10 Jahren krass, dass es überhaupt wieder Leute sich auf einen Flash einlassen, der mehrmals tätowiert wird, weil ich es davor so oft gefragt wurde, dass es den Leuten so wichtig war. Also das kriegt dann auch niemand anderes. Ja. Das war so wichtig, das wurde so oft gefragt und irgendwann kam diese Frage kaum noch. Sondern war so einfach okay, jemand hat Flashes und die werden auch mehrmals tätowiert.
Ich habe festgestellt, dass es manchmal jetzt nicht dieses Mitnahmementalität oder dieses Grabbing ist, sondern eher so ein Respekt vor der Arbeit und ich will dir da nicht reinreden und gib mir mal lieber einen Flash, bevor du mir da was zusammen konstruierst. Also es könnte auch aus der Motivation kommen, lieber einen Flash zu nehmen. Mhm. Untergrund oder Mitte der Gesellschaft?
Das stimmt, die Frage ist, da wundere ich mich immer wieder drüber.
Also, wo sind wir gerade?
Wir sind gerade.
Nee. Es gibt keinen, also weißt du, wenn ich wirklich eine Ahnung habe, es gibt keinen Untergrund mehr im Tätowieren.
Ja.
Vielleicht wirklich Menschen, die im Knast sich noch tätowieren und so, weil es halt dort verboten ist oder so. Aber, oder halt in Ländern, wo es verboten ist. Aber ich finde, es ist einfach, ich glaube, dass es bei mir auch sehr spät ankam, wie gesellschaftsfähig es schon vor einigen Jahren war. Also es ist ja einfach klar, es ist einfach, finde ich, Teil der Gesellschaft. Und man kann sich das einbilden, dass man ein Outlaw ist. Aber es ist einfach nicht. Weil es so Mainstream ist. Und halt auch so, dass manche Tätowierungen angeblich dann nicht so Mainstream sind. Ich habe den Eindruck, alles ist irgendwie fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Vielleicht außer sich das Gesicht vollballern mit krassen Sachen. Mhm. Das ist vielleicht so das letzte Ding. Das kann nicht in der Mitte der Gesellschaft sein, finde ich. Oder was heißt kann nicht? Es ist da noch nicht.
Mhm. Findest du das so laienhafter Ignorance-Style auf der Couch zu Hause, dass das untergrundiger ist, falls, oder dass das der neue Untergrund ist?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es so gemeint ist, aber auch das machen so viele Leute. Weißt du, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, es gab so ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das ist auch schon über 10 Jahre alt, wo jemand das so, der selber so auf der Couch Tätowierung gemacht hat, das nochmal ziemlich gepusht hat und populär gemacht hat. Ich weiß nur, wie das Cover aussieht, ich weiß es nicht mehr. Da wurden halt so Handpoke-Tätowierungen, die Leute auf der Couch machen. Und ich glaube, das hat auch nochmal, und dann natürlich Instagram und alles, das so krass. Also ich, zum Beispiel so von Leuten, die ich tätowiere, die jünger sind, gibt es fast niemanden, der nicht sagt, mein Freund oder meine Freundin macht am Wochenende zu Hause Tätowierungen auf der Couch. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es so gemeint ist, was ich schon mal gehört habe auf jeden Fall und auch verstehe. Für mich war so die Vorstufe von diesem Tätowieren, was Duncan X früher gemacht hat bei Into You. Diese primitiven, schwarzen, einfachen Sachen, weil da haben Leute gesagt, er ist wahnsinnig. Was soll der Scheiß? Wer will sowas? Sowas Hässliches. Mhm. Weil es ja auch am Anfang krasse Designs waren irgendwie und danach, als das Tätowieren so technisch super war, habe ich mich auch mal mehr hingezogen gefühlt zu sowas. Zu so roughen, ich habe ich ja auch auf den Beinen teilweise gesammelt, so auch Tätowierungen von Freunden und Freundinnen, die gar nicht tätowieren, weil ich es dann spannender fand. Und als es dann auch wieder so ein Ding wurde, habe ich gedacht, ach krass, jetzt ist das plötzlich so ein auch ein Name dafür und es ist einfach ein Ding, was auch so viele Menschen machen. Also ich glaube auch, dass es sich anfühlt, also ich finde, es fühlt sich rougher an und es fühlt sich auch vielleicht an wie eine Gegenbewegung zu professionellen, gut gemachten Tätowierungen. Und auch das, finde ich, ist Mainstream halt. Mhm. Jetzt nicht mal unbedingt im Negativen, sondern einfach, weil es so viel gemacht wird. Ja.
Falls jemand eine Frage hat übrigens, muss er sich melden. Ich sehe es dann in meinem peripheren Sichtfeld und dann gibt es ein Mikro.
Ich sehe gerne.
Aber nur, wenn ihr Lust habt. Ne? Sonst machen wir einfach weiter.
Freihand oder Stencil?
Du liest es aber auch vor, als ob du die nicht stellen möchtest.
Doch, Ich versuche zackig zu sein, aber wenn das so rüberkommt, Freihand oder Stencil.
Hey!
Schneller!
Okay, also Stencil finde ich am entspannendsten. Aber Sachen, die irgendwo eingepasst werden und bei großen Tätowierungen finde ich Freihand super und macht auch total Spaß. Deswegen, es gibt keine
Unterschiede. Machst du auf einer Messe Freihand?
Ja. Wenn es zum Beispiel Sachen, Lückenfüller, die da reinpassen, da ist das Stencil voll hinderlich. Mhm. Und was ordentliches, aufgeräumtes, was ich auf dem Papier vorbereiten kann, wenn ich das dann erstmal alles Freihand, warum?
Ja.
Deswegen, ja.
Wie sind deine Erfahrungen? Stencil-Maschinen auf Convention, läuft das? Wie läuft das hier? Ist das ein Desaster?
Also hier läuft super, finde ich. Also dann in Sacramento gab es mal irgendwie das Problem, dass zwei Stencil-Maschinen plötzlich kaputt waren. Dann gab es eine Riesenschlange. Am Anfang bei Truly Yours, bei dem Fest.
Dann war auch in der Schlange alles.
Da kam eben ein kleines Mikrofon. Da war dann plötzlich auch so irgendwas. Ah nee, da war der, die Stencil-Maschine war okay, aber der Toner von dem normalen Kopierer war der falsche und wurde nicht vom Stencil-Drucker erkannt. Ja. Und dann konnte plötzlich niemand einen Abdruck machen für eine kurze Zeit. Mhm. Ja, aber insgesamt lief es dann.
Hätte sein können.
Lange Antworten auf Wiki-Frage.
Ja. Siehst du dich als Künstler oder siehst du dich eher als Dienstleister?
Weißt du noch, was du damals gesagt hast?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Dann antworte für jetzt, für heutzutage. Ich antworte
für
jetzt.
Also, für mich ist irgendwie das Wort Dienstleister was ich da im Tätowieren nicht mag, weil das war zum Beispiel meine allerfrühste Tätowiererfahrung, als ich das erste Mal mit 15 im Tätowierladen war, wollte irgendein mürrischer Biker irgendwas haben und der Tätowierer hat gesagt, I don't do that. Und dann fand ich so krass so, hä? Der Typ bezahlt doch dafür jetzt ein paar hundert Mark vor allem. Mhm. Was auch so war damals. Und warum sagt er, I don't do that? Und dann habe ich danach so voll darüber nachgegrübelt und es war, da ich so dachte, ey, was für eine geile Freiheit, dass du nicht käuflich bist. Und für mich ist halt das Dienstleister-Ding, stimmt deswegen für mich nicht. Und es ist, ich finde, es ist einfach, für mich ist es Künstler oder Kunsthandwerk. Ja. Mhm. Letztendlich, das stimmt irgendwie mehr.
Was ist denn deine Definition von Künstler? Also ich meine, ich habe festgestellt, jeder deutet das anders. Was wäre denn überhaupt deine Definition? Oder wer ist für dich ein Künstler? Was ist die Definition?
Für mich ist halt so dieses, zum Beispiel der Typ, der mir das Tätowieren beigebracht hat, der hat es auch so gesagt, so super rough, so I have a wife, I have children, I have no time for art shit. Weißt du, sowas. Und der hat dann einfach Flashes an der Wand, die werden so tätowiert und jeder, der da was geändert haben will, nervt, weil dann sagt seine Frau, was hast du verdient? Und er muss dann sagen, weniger als gestern. Und das ist für mich ein Dienstleister. Mhm. Aber auch der hatte diese Attitüde, wenn es ihm zu bunt oder zu komisch wird, sagt er halt auch, nö, habe ich keinen Nerv drauf, keinen Bock, heute nicht. Und da gab es ja auch viel zu viel Arbeit, dass man sich das aussuchen konnte. Aber das ist für mich einfach die Definition. Wenn du einfach Flashes, die andere Leute gezeichnet hast, die einfach runter tätowierst, bist du ein guter Dienstleister und Handwerker. Mhm. Und ich finde aber, sobald du halt was Eigenes irgendwie designst, erschaffst, zeichnest oder von mir aus halt auch krasse Konzepte, zum Beispiel auch was Jonas, der mit uns gearbeitet hat, der hat ja auch teilweise viel Inspirationen, die er jetzt nicht erfindet, aber die er so verwandelt und seine eigene Kunst einfach draus macht. Und das ist für mich das Ding. Mhm. Wenn du irgendwas aus dir heraus oder eine Vision hast auch.
Gibt es für dich nochmal einen Unterschied zwischen Illustrator und Künstler? Unterscheidest du da nochmal? Oder?
Gute Frage. Da muss ich mal wirklich.
Das hatte ich letztens.
Ich finde, der Illustrator hat ja einen Auftrag.
Genau, das meine ich.
Da soll ja etwas illustriert werden, was sozusagen schon vorgegeben, entweder aus einer anderen Feder ja schon kam, aus einer anderen Kunstform schon kam oder auch einfach ein Auftrag war und der ja dann das nochmal illustrieren soll. Würde ich jetzt ganz streng sagen, ist ein Illustrator dann.
Ja, das fand ich spannend. Also jetzt bei ChatGPT war das...
Sebastian arbeitet jetzt nämlich mit ChatGPT. Ich habe ihm das gezeigt.
Echt? Genau. Ich bin drin im Game.
Ja. Da bin ich jetzt gespannt.
Weil das fand ich eigentlich sehr erleuchtend, dass er, der Illustrator hat einen Auftrag und will klar kommunizieren, also hat eine klare Idee, was er ausdrückt und der Künstler möchte eigentlich irgendwas machen und lässt es frei in der Interpretation und hat gar nicht so ein Ziel, sondern drückt sich nur aus und überlässt es dem Betrachter. Das war dann nochmal, also ich glaube, ich sehe mich dann doch eher als Illustrator.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn ich meinen Kundenwunsch äußere an dich, dann illustrierst du, um was ich dich gebeten habe.
Ja.
Und wenn es jetzt zu dem passt, was du machen möchtest.
Deswegen würde ich lieber die Frage nochmal irgendwie umformulieren. Aber
zum Beispiel deine...
Christoph hat den Anker illustriert.
Ja. Naja, wie gefällt dir das Wort? Kann ja auch sein, dass du sagst, boah.
Weiß ich nicht. Also ich muss nur sagen, jetzt für mich verschwimmen da die Grenzen auch. Hm. Oder jetzt zum Beispiel auch, du hast ja viele einseitige, letztendlich Flashes, ne, aber die auch immer so eine Aussage haben. Und da ist es für mich irgendwie, ich weiß nicht, würde es irgendwie für mich so, als würde es das so abmildern und so, ich habe das halt illustriert. Ach so, also ich glaube, für mich ist es nur eine Illustration. Ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung, da soll ich was illustrieren. Mhm. Und die haben mir gesagt, was sie wollen, das mache ich halt. So, und aber wenn du es aus dir heraus erschaffst, jetzt ohne Auftrag.
Naja, aber eigentlich hat er den Herrscher illustriert aus dem Tarotkartenset und der großen Arkana. Oder?
Aber es gibt
ich
ja.
Ich nehme es jetzt mal als Beispiel.
Genau, und dann ist es das vielleicht. Ja, aber da bin ich. Ich muss sagen, da ich die Definition mir noch nie durchgelesen habe.
Das letzte Bild, was du gemalt hast, wie ist das entstanden? Hat es da eine Intention, einen Auftrag oder eine Idee?
Nee, da war es ja echt mal so, was ich ja so genossen habe, dass es einfach mal. Ich mir diesen Druck, weil ich habe immer so einen Druck, da habe ich vorhin mit Wu auch drüber gesprochen, so das Material ist teuer, das Papier ist teuer, ich habe davor so einen Respekt, ich will es nicht verkacken, es muss funktionieren. Und auch wieso, weil es für was ist. Und da hatte ich jetzt einfach billiges Material, dass es mir den Druck nimmt, ein großes Blatt Papier für 1,20 Euro, Talentstusche. Und ich habe halt einfach gemacht und es hat so einen Spaß gemacht. Und es war, und ich wusste nicht, was es wird. Ich habe einfach eine Skizze mit einem Bleistift und habe dann gemeint so, ah, okay, doch, ich habe Bock auf, das wird ein Schädel, ich weiß aber nicht, wie es ausgeht. Und da habe ich einfach gemacht. Und es war total, also der Prozess hat halt Spaß gemacht. Weil ich habe einfach gemerkt, da ich meistens bei sowas so zielorientiert, dass mir der Prozess gar keinen Spaß gemacht hat, sondern so eine mühsame Arbeit, die endlich fertig werden soll. Mhm. Und da war es so total prozessorientiert, es war auch alles ein bisschen rougher und hatte halt irgendwie einen guten Fluss.
Wenn du sagst, dann ist der Schädel entstanden, also du fängst einfach so an und dann kommt das Motiv, bildet sich heraus oder die Idee ist schon da, ich möchte einen Schädel machen, ich weiß bloß noch nicht wie. Oder wie kannst du dich erinnern?
Nee, ich habe da wirklich erstmal angefangen und dann habe ich irgendwie gesagt, ey, es wird eh die Nase. Es wird eh die Nase vom Schild, so hat es angefangen. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann, aber wie das weiterging und so, war dann ziemlich aus dem Bauch raus.
Hört sich künstlerisch an.
Oder?
Hey, wir sind durch.
Wir sind durch.
Ja, ich habe die Langweiligen weggelassen.
Ach so, ich wollte
jetzt kannst du die Cleveren machen.
Mal, jetzt, er möchte die Cleveren.
Da bin ich gespannt.
Die sind aber, ja, da haben noch mehr Leute Probleme, einfach schnell zu antworten. Aber so, wir dachten,
aber ich merke auch so, das ist zum Beispiel noch eine Übung, wirklich kurze und knappe Antworten. Ich merke, das sind lange Antworten. Ne?
Okay, probier's jetzt bei denen, das ist noch viel schwieriger.
Aber wenn es schon clevere Fragen sind, ist es noch schwieriger bestimmt.
Nähe oder Distanz?
In Bezug auf?
Wie du willst.
Leben.
Was ist das Riskanteste? Welches Thema?
Naja, Es ist halt die Balance, ne? Es ist die Balance, weil ich finde halt so, sich verlieren.
Das macht schon welche so. Ja. Entscheiden Sie sich.
Ja, das geht nicht.
Nee.
Bist du ausgewogen? Nee, komm, nächste Frage. einfach mal schnell. Hey, kann man das auch machen?
Ja, voll.
Okay, jetzt ist es Ordnung. Ja, genau, ich mach's jetzt mal einfach.
Ja.
Genau, es machen, das ist gut.
Ja, Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Das halte ich mir, speichere ich mir hier nochmal. Aufgeschlossen oder zurückhaltend?
Aufgeschlossen.
Abstrakt oder Realismus?
Abstrakt.
Gezeichnet oder durchgezeichnet? Das ist die Frage, die keiner versteht. Aber gut. Intensität oder Stabilität?
Das gibt eine lange Antwort, weg damit.
Ich leg sie mir nochmal hier hin. Okay. Allein oder in einer Gruppe?
Im Moment allein.
Ist Kreativität Flucht oder Lösung?
Je nachdem.
Prozess oder Endprodukt?
Prozess.
Traditionell oder modern?
Beides.
Spontanität oder Planung?
Spontanität.
Meine Lieblingsfrage, Freude oder Frieden?
Das ist eine sehr schwierige.
Aber es ist die letzte, kann er sich doch Zeit lassen.
Warum steht hier so ein Wort?
Habe ich überlegt, ob ich das...
Hast du einfach raufgeschrieben?
Ja. Ob das nicht das Gegenteil sein könnte.
Gerechtigkeit oder Frieden?
Was? Gerechtigkeit?
Da steht Gerechtigkeit oder Frieden. Aber eigentlich heißt die Karte Freude oder Frieden.
Freude oder Frieden ergibt für mich nicht so einen Sinn als Gegenstück. Aber es ist interessant. Und für mich wäre die Gerechtigkeit oder Frieden. Und das wollte ich zur Diskussion stellen, indem ich es dazu schreibe.
Jetzt ist jetzt, auch ein großes Feld auf.
Ne? Jetzt ist durcheinander. Freude oder Frieden? Ich möchte Freude oder Frieden wissen. Klar.
Weißt du was? Ich kann das nicht trennen.
Nach diesen ganzen in Österreich, war das in Österreich stattfindenden Therapie
in Bayern.
Gruppen Bayern, in ja. Bayern, ging es da nicht auch vor allen Dingen darum, Frieden zu finden?
Nee, es ging darum nicht. Es ging darum, zu sein und eigentlich vor allem darum, einfach mit dem zu sein, was ist.
Du hast auch eine Ausbildung dort gemacht, ne?
Genau.
Wir müssen das mal aufklären für andere. Stimmt. In Bayern hast du eine Ausbildung zum?
Also die Überschrift hieß potenzialorientierte Psychotherapie. Und da ging es letztendlich halt einfach darum, dass in vielen klassischen Therapieformen, dass du halt auch ernst was durcharbeitest und es sich mühsam anfühlen kann. Und da ging es halt eher darum, was will sich in deinem Potenzial entfalten und das spüren zu lernen und sehen zu lernen und halt nicht jetzt so, leider muss ich an mir arbeiten, weil ich habe ein Problem, sondern was ist das Potenzial, was ich entfalten will, trotz allen Schäden, die man vielleicht durch sein Leben mitgenommen hat.
Mhm. Jetzt frage ich nochmal, Freude oder Frieden?
Wenn ich froh bin, ist bei mir meistens auch Frieden dabei, muss ich echt sagen.
Okay. Warte, Freiheit oder Bindung hatte ich mir noch hierher gelegt. Da hast du Freiheit gesagt. Damals gab es die Frage noch nicht. Warum Freiheit lieber als Bindung?
Weißt du was, jetzt wo du es nochmal hochhältst, ich habe diese Frage einfach schnell beantworten wollen.
Damit ich du kann da aber nicht jetzt einsteigen. Eine Antwort.
Ah, ja. Also soll ich darauf einsteigen?
Na klar.
Ich finde zum Beispiel, das ist genau das, warum ich teilweise lange in Therapie war. Weil das immer ein Entweder-Oder war. So, in einer Bindung bin ich unfrei, wenn ich mich daraus löse, bin ich wieder frei. Und ich habe da gemerkt, dass es überhaupt kein Widerspruch sein muss und dass man eine große innere Freiheit braucht, um sich auf eine Bindung einzulassen. Und die hatte ich früher nicht. Und das ist einfach für mich, deswegen ist das Entweder-Oder, finde ich daran, genau das, was für mich immer so schwierig war. Weil ich dachte, aber ich will doch auch frei sein. Mhm. Und dann zu merken, wenn die innere Freiheit groß genug ist, kann ich mich auch auf Bindungen einlassen. Und zwar auf wirklich verbindliche, die lange gehen, ja. Auch in Freundschaften.
Auch mit dem Laden?
Auch mit dem Laden. Weil zum Beispiel, das war auch was. Mhm. Was ich die ersten Jahre hatte, ich immer, den kann ich ja auch noch zumachen und auch wieder loswerden. Kann ich ja auch, aber lass dich doch erstmal drauf ein. Das hat auch erst. Oder auch bei Blut und Eisen ankommen. Davor bin ich dauernd. Die Bindung war mir zu viel, also bin ich nach ein oder zwei Jahren weitergezogen, weil ich will ja frei sein. Und dort habe ich halt so gemerkt, warum willst du hier weg? Weil ich weg will, es wird ja langweilig, der Alltag, dies und das. Und da habe ich dann auch das erste Mal gemerkt, dass das ein Muster ist. Mhm. Dass ich das, mein Bild ist, ich kann nicht in der Bindung frei sein. Und dort war es halt so, es gab nichts daran auszusetzen. Und da habe ich so gemerkt, ey, irgendwas stimmt doch nicht, da ich hier weg will. Und es fiel mir ein Jahr lang richtig schwer, dann da zu bleiben, weil das mein Muster war. Das war wirklich in mir wie einer, der so, hey, come on, wir wollen schon weiterziehen oder wirst du jetzt langweilig? Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, ey, was ist hier nichts langweilig? Und dann bin ich einfach trotz diesem Ding dabei geblieben und dann wurde es richtig gut. Dann war ich 2 Jahre da und dann zu bleiben, über 6 Jahre, war dann total einfach. Und ich habe mich frei gefühlt, endlich mal mich auf was so eingelassen zu haben.
Fühlst du dich gerade frei oder gebunden?
Beides.
Jetzt gerade? Ja, aktuell?
Beides, ja. Mhm.
Ich will nochmal, wenn du bist ja jetzt Studiobesitzer und Leute arbeiten bei dir, wenn die jetzt gehen, wie fühlt sich das an? Kannst du das nachvollziehen, weil du selber weiterziehen würdest? Oder wie?
Also nachvollziehen kann ich es total, weil ich bin ja aus vielen Läden auch gegangen.
Mhm. Aber wie fühlt sich es genau als Studiobesitzer an, wenn dann jemand geht?
Ey, und es ist zum Beispiel so, also ich habe ja den Laden, es war mit einigen Leuten zusammen gehabt jetzt, die lange geblieben sind. Mhm. Und es war wirklich, das ist zum Beispiel auch so, es war eine nahe familienmäßige, freundschaftsmäßige Bindung. Und da fiel es mir auch schwer. Ich habe nur da auch gemerkt, gerade wegen den Wahnsinnigen, die ich von früher erinnere, die sich schlimm verhalten in so einem Punkt. Also wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, manche Leute, die gegangen sind, hat sich's vom Herz her auch angefühlt wie eine Trennung. Also wirklich wie sowas, weil eine schwierige Sache, Zeit des Loslassens.
Ja.
Aber es war für mich auch gleichzeitig klar, dass das mein Thema ist und ich mich mit mir darum kümmere und ich das auch auf keinen Fall will, wie manche Leute sich mir gegenüber verhalten. Und weißt du, dass dann jemand da irgendwie was dran ändern möchte oder irgendwie einen Film oder irgendwie sein Gefühl dann mit dir zum Problem macht oder sowas. Na, für mich war es einfach so klar, der Punkt kommt einfach irgendwann. Also wenn man...
Du bist nicht gekränkt oder so dann?
Nee.
Oder verletzt davon?
Nicht verletzt, aber es ist trotzdem so ein Abschied ist auch schmerzhaft. Mhm. Weil es war ja super schön. Also ich muss echt sagen, ich bin die ganzen Jahre fast nie, ich hatte fast nie einen Tag, wo ich ungern in den Laden gegangen bin. Also außer halt, weil ich halt lieber, was weiß ich, der Tag hat komisch angefangen. Ich dachte, ey, ich habe heute keinen Bock. Sobald ich da war, war es immer gut. Mhm. Und das war eigentlich nur das Ding. Es fiel halt schwer, weil es schön war, aber nicht, weil ich jetzt gekränkt war. Ja. Mhm.
Also ich habe das jetzt so verstanden, du kriegst die Benachrichtigung, ich gehe demnächst und dann merkst du, es kommt ein Gefühl und du klärst es mit dir alleine und vermeidest es, jetzt sag ich mal, mit ihm oder ihr auszudiskutieren und nochmal zu überreden oder...
Was es nur zu reden gibt, für mich gibt es nur so praktische Sachen, weil ich zum Beispiel, muss ich auch keinen Namen nennen, ist auch nichts Großes, ist einfach so, wenn sie mit, ey, ich gehe, ja, wann hast du vor zu gehen? Und dann so, wenn jetzt übertriebenermaßen jemand sagen würde, nächste Woche, würde ich halt sagen, ich fände es cool, wenn es ein bisschen länger wäre. Mhm. Und so eine Situation gab es halt mal, da haben wir uns aber auf die Mitte geeinigt. Mhm. Weißt du, da war es sowas, ich fände den Zeitraum cool, du fandst den gut, wie wäre ein Mittelding? Okay. Sowas, ne? Das finde ich, das sage ich dann schon, dann sage ich nicht einfach, ich muss das so aushalten oder nehmen, wie es ist. Aber die Gefühle dazu, finde ich, warum soll ich jemanden damit belästigen?
Ja.
Und natürlich, wenn jemand sagt, klar, ich halte das jetzt, was weiß ich, hatte das jetzt auch, als einer gegangen ist, hat er auch gemeint, so, oh, pff, bald ist es soweit, es fällt mir nicht leicht. Dann sage ich halt auch, hey, fällt mir auch nicht leicht. Mhm. Und ich werde es auch dann erst besonders merken, wenn ein paar Wochen vergangen sind. Mhm.
Das Gegenstück, wie kommen Menschen auf dich zu? Suchst du Menschen, die bei dir arbeiten, kommen die? Wie passiert das? Annoncierst du?
Hey, ich habe schon
annonciert. Und immer so junge auch.
Ja, mal so, ne? Also, oder obwohl stimmt, es war jetzt Jahren.
Die ganzen Jahre gab es ja immer so.
Es war meistens junge. So, dass die Leute 10 Jahre jünger waren, ne? Mhm. Ungefähr. Also, das Verrückte ist, alle Leute, die eigentlich jetzt lange da waren, kamen über irgendwelche Wege dazu. Zum Beispiel, ich habe es ein paar Mal, oder haben wir es auch im Laden gepostet, darüber kamen meistens die Leute nicht. Mhm. Obwohl Jonas kam darüber. Mhm. Der hat sich einmal, als wir es gepostet haben, hat er sich gemeldet und hat gemeint, ey, ich habe mich mal bei euch tätowieren lassen. Es war seitdem mein Lieblingsladen. Wenn der Platz noch frei ist, ich habe Bock. Der kam so. Mhm. Und das hat auch total gestimmt. Und ansonsten waren das halt komische Umwege, die oft schon entstanden sind, bevor wir überhaupt aktiv gesucht haben. Also zum Beispiel auch damals mit Tommy Burkhardt war es so.
Grüße.
Ja, genau, oder? Ich bin mal gespannt, wann ich ihn mal wiedersehe. Obwohl, ich habe ihn in der letzten Zeit manchmal gesehen. Mit dir. Ja. zum Beispiel mit dem war es so, da war eine Sommerconvention in Berlin. Und dann fand ich es da langweilig und ich habe eine Visitenkarte mitgebracht und das war von Tommy. Und dann kam ich in den Laden zu Martin Möller, der damals noch da war, und habe gesagt, ey, ich fand es langweilig, aber die Karte finde ich cool. Und er so, ey, der Typ hat mir den Bauch tätowiert. Den habe ich mal bei AKA, habe ich mir eine Tätowierung abgeholt und die haben sich aber auch in der U-Bahn kennengelernt, wegen Martins Handtätowierung von Gerhard.
Krass.
Und dann war es so, und dann habe ich gemeint, ey, die Sachen finde ich cool. Und dann hat Martin gemeint, ey, der ist nett. Lass uns den doch mal einladen, so ein Guestspot innerhalb der Stadt. Und dann kam der halt für 4 Tage und es war richtig gut. Und dann haben wir hat er so gemeint, kann ich noch eine Woche bleiben? Und ich so, ja. Und danach haben wir einen Pieper einfach. Und dann war er halt über 5 Jahre da. Mhm. Und so war es dann auch mit Sarah eigentlich. Sie hat einmal einen Guestspot gemacht, und also die Herzdame, und dann hat sie nochmal einen Guestspot gemacht und dann ist sie nach Berlin gezogen und war dann auch fest bei uns, glaube ich, über 6 Jahre.
Mhm. Warum heißt der Laden Erntezeit? Und wann kommt die?
Sie ist schon.
Ist sie?
Sie ist schon. Der Name war eigentlich auch fast so ein Zufall. Da saß ich auch mit Martin Möller, der am Anfang mit mir zusammengearbeitet hat. Und ich wollte einfach keinen englischen Namen, weil es so inflationär viele englische gab, die ich auch cool fand, wie zum Beispiel Black Hole oder sowas. Und da habe ich aber gedacht, ey, was soll ich jetzt? Mir ist auch nichts eingefallen.
Black als erstes Wort und dann Black.
Genau, das war
im Generator.
Ja. Genau, und dann habe ich gedacht, ey. Und ich hatte aber auch keine Idee. Und beim Reden habe ich gerahmte Bilder ausgepackt, die ich mal gemalt habe, um sie aufzuhängen. Und dann kam ein Bild, was ich mal bei Blut und Eisen gemalt habe, Erntezeit, weil das war die Zeit, wo ich das erste Mal so richtig zufrieden war mit meinen Arbeiten und halt so eine gute Zeit hatte im Tätowieren. Weil ich habe davor immer gehört, so, du musst dich daran gewöhnen, als Künstler wirst du immer leiden, du wirst immer unzufrieden sein, dein Anspruch wird immer steigen, Zufriedenheit wird sich nie einstellen, haben mir halt Leute gesagt. Mhm. Und ich hatte es auch 12 Jahre lang so. Also ich hatte immer nur das Gefühl, je mehr ich mache, meine Messlatte wird immer höher und ich erlange keine Zufriedenheit in der Arbeit. Und es war auch sehr Endprodukt fixiert so, und nicht auf den Prozess. Und dann gab es halt diese Zeit, da ich irgendwann gemerkt habe, ey, mir macht Spaß, die Arbeit ist cool, ich bin endlich mal zufrieden und halt auch auf lange Zeit. Dann habe ich das Bild gemalt, um das nicht zu vergessen. Und Jahre später habe ich es halt dann ausgepackt beim Umzug und dann hat halt Martin gesagt, ey, Erntezeit, der Laden sieht doch eher aus wie eine Scheune, ist doch geil. Und dann habe ich noch so gesagt,
ja.
Es ist doch voll weit weg vom Tätowieren, was soll das denn sein? Mhm. Was soll denn Erntezeit sein? So. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, es ist doch eigentlich wirklich geil, weil wer weiß dann überhaupt, was das für ein Laden ist. Und dann war es auch, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber mit so einem mulmigen Gefühl, als wäre da vielleicht das nicht cool genug oder irgendwas. Und dann kamen auch so die ersten bei Bestellung so Postboten, die so, was ist denn ditte? Erntezeit, was macht denn ihr hier? Weißt du, dann habe ich schon so gemerkt, es fängt ja richtig gut an. Und irgendwie hat mir das dann aber gefallen, dass das einfach nicht so klar zuzuordnen war. Und dann, genau, habe ich auch gleichzeitig gedacht, so Yin und Yang mäßig, es kann ein Reaper sein, ein Sensenmann, Erntezeit mäßig im Düsteren oder halt was total Positives, Füllhorn. Genau, und,
ja.
Und deswegen dachte ich, okay, das ist... hat dann einfach gestimmt am Ende.
Wenn man erntet, was man sät und dann jetzt wieder die Saat käme, was passiert denn dann jetzt als nächstes?
Mit das ist mir Zeit? Zu kompliziert.
Ich fand, das hat voll Sinn gemacht.
Aber meinst du,
wenn du jetzt die Ernte eingefahren hast, was ist dann das, was
oder willst du überhaupt passieren sehen?
Wird sich was verändern? Gibt es was, was neu gesät wird sozusagen? In deinem Leben oder beruflich?
Ja, ich weiß es nicht. Also für mich ist das was so, wenn ich, also ich meine, das ist wirklich so, dass ich lasse jetzt mal als mysteriöse Antwort, ja, weil
finde ich gut.
Ich habe eine Idee für was, ich will das immer noch nicht so aussprechen, weil ich immer so einen Eindruck habe, dass das so vorwegnimmt, dann so, es muss was werden und es muss so sein. Ne? Deswegen ist es irgendwie so, dass ich so denke, ich habe eine Idee für was, will das aber so ganz langsam Schritt für Schritt mal schauen. Mhm. Aber jetzt trotzdem zu dem Thema, ich bin, glaube ich, abergläubischer, als ich denke. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei dem Erntezeitnamen, habe ich wirklich gedacht, hey, scheiße, das ist so, als würdest du jetzt damit unbedingt eine gute Zeit wollen und hoffentlich dreht sich dann nicht ins Gegenteil um. Mhm. Ich muss aber echt sagen, dass es wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen eine super Zeit war mit dem Laden diese ganzen 11 Jahre. Und ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel jetzt auch jetzt, mir macht das Tätowieren ehrlich gesagt, also es ist auch so lustig, im Kopf, zum Beispiel jetzt, wo ich Urlaub hatte, ich habe so nicht ans Tätowieren gedacht und habe so gedacht, wie weit ich davon weg bin, es interessiert mich gar nicht. Es interessiert mich aber sofort wieder, wenn ich in dem Tätowierfeld bin.
Wenn also du hier bist jetzt hier auch?
Oder im Laden.
Ja, und wenn du auf einer Messe bist, interessiert es dich auch voll.
Es interessiert mich voll und
auch
es macht mir voll Spaß.
Ja.
Und das ist zum Beispiel sowas, weil ich voll gut finde und was mich richtig überrascht. Weil das halt nicht so aus dem Kopf kommt, ne? Weil das einfach so... Weil ich wirklich manchmal, wenn ich, ja so wie jetzt, ich war 2 Wochen weg und habe daran gar nicht wirklich gedacht, habe sogar auch vermieden, wenn ich tätowierte Leute sehe, ich denke dann an Arbeit und ich denke dann so, hey, nicht, dass jetzt darüber ein Gespräch entsteht, schnell weg.
Ja.
Wirklich wie so. Mhm. Und ja, es macht mir total Spaß.
Kannst du 3 andere Tätowierer oder Tätowiererinnen nennen,
nur
die dich gerade interessieren?
Also wenn ich es auf 3 sein soll, ich habe heute gedacht, Tätowiererin, die mich sehr interessiert gerade, ist Sarah Rosa, die auch hier arbeitet. Mhm. Valerie Vargas, die glaube ich nicht hier arbeitet. Oder ich habe es noch nicht gesehen.
Nee.
Weil jetzt überlege ich sehr hart, weil es sollen ja nur 3 sein. Ne? Mhm. Sehr schwierig.
Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht drin sind. Guck mal, das sind 3 Girls, die wollen genannt werden.
Das ist zu einfach.
Das ist zu einfach,
stimmt. Das ist zu einfach.
Nee, war so.
Sie haben nicht genötigt. Hoffentlich reden sie noch danach mit mir.
Ich habe noch mal eine Frage, weil du meintest, der Prozess ist jetzt wichtiger als das Endprodukt. Ich bin immer noch auf Endprodukt. Was kannst du mir empfehlen, dass ich mehr Gefallen am Prozess empfinde, wie gehst du daran?
Aber das war aufs Malen bezogen. Weil beim Tätowieren kann ich es natürlich nicht, weil wenn mir nur der Prozess Spaß macht, weiß ich nicht mal, was ich dann für Tätowierungen machen würde.
Ja.
Und beim Malen? Was brauche ich für Voraussetzungen, dass ich vom Endprodukt ablasse und mich mehr auf den Prozess genießen kann?
Du weißt die Antwort. Aber ich, also für mich ist es Loslassen.
Loslassen,
zum Beispiel jetzt auch so dieser Anspruch, das habe ich zum Beispiel von einer Ex-Freundin von mir gelernt, die ziemlich abstrakte Bilder malt und halt auch jetzt damit relativ erfolgreich, oder wahrscheinlich ziemlich, ich weiß es gar nicht, wie sehr es jetzt ist. Auf jeden Fall hat die oft 30 neue Bilder kreiert, und die dann einfach erstmal weggelegt und irgendwann dann davon 5 ausgewählt, die ihr gefallen. Aber der Prozess war einfach ihr Ding. Und die hat auch richtig viele, die hat immer richtig viele Bilder dann produziert und dann erst später irgendwann geguckt. Und hat die dann erstmal weg und.
Also weiterentwickelt, dann erst später.
Nee.
Fertig gemacht. Weggestellt?
Fertig gemacht, weggestellt, weggelegt, schon wieder andere Sachen gemacht und irgendwann dann nach Wochen diesen Stapel und dann so. Sich davon, und wenn nichts davon gut war, war halt der Stapel nicht. Mhm.
Aber nicht skizzenhaft, sondern das waren dann die Endprodukte, was sie ausgewählt hat.
Okay, die Endprodukte, also, und es war auch teilweise Ölmalerei oder teilweise Aquarelle.
Okay, vom Ziel lösen.
Oh. Aber zum Beispiel, loslassen, finde ich. Loslassen, und ich finde halt auch...
Loslassen, Sebi.
Guck mal, weil ich habe so viele Sachen, ich finde das wirklich im Nachhinein traurig, ich habe so oft wegen dem Anspruch Sachen gar nicht angefangen, weil das war dann wie so ein Berg, der vor mir lag, als was Anstrengendes. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt nur wenige Phasen immer mal wieder, wo einfach das so ein Spaß war. Und das war jetzt gerade vor kurzem halt mit diesen 4 Bildern für die 7 Dolche-Sachen. Mhm. Weil ich mir einfach erlaubt habe, die müssen nichts werden. Weißt du, wie so, hey, ich habe viel Papier und die Tusche kostet nichts, es muss nichts werden. Und das war so locker, dass es dann einfach echt richtig Spaß gemacht hat.
Stimmt, einfach das Material auch runtersetzen, weil das würde mich jetzt auch schon erstmal unter Druck setzen. Teure Leinwand, teure Farbe. Okay. Hm.
Was war, außer das, was du damals gesagt hast, in den letzten 2 Jahren dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
Also hier und jetzt ist auch das hier zu sitzen.
Ja?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist was ich ja eigentlich sehr viel vermieden habe.
Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Also da ich den Support habe, dass es ihr seid und ihr hier sitzt in der ersten Reihe, hilft mir das auf jeden Fall. Das hilft mir auf jeden Fall und halt auch einfach das so ein bisschen auszublenden. Ich glaube, was das nächste Schwierige wäre, wäre halt so jemand zu sein, der dann noch so Kontakt aufnehmen kann zu den Leuten und so zu den Leuten sprechen oder so. Das wäre für mich nochmal so eine extra Challenge. Aber du hast ja eigentlich was anderes gefragt. Mhm. Was war dein letztes? Also ich hatte
gibt's
ein krasses.
Noch welche?
Es gibt ein richtig krasses.
Ah.
Ja, also für mich das krasseste. Wie viel Zeit habe ich dafür?
Du hast Zeit.
Oh, okay.
Zeit.
Also für mich war immer der Horror das Finanzamt. Das fucking Finanzamt.
Oh, und alle saßen hier gerade und dachten,
das fucking
was
Finanzamt.
Und emotionales
ja, jetzt. Aber ja, aber für mich, für mich war es
was Emotionales. Also
weil Leute halt schon, als ich angefangen habe, ja, wenn dich das Finanzamt mal fickt, wenn die das machen und das und wenn das nicht stimmt. Und ich hatte immer im Hinterkopf, irgendwann kommt das Finanzamt und prüft mich oder macht dies und das wird schlimm. Und ich hatte letztes Jahr, als ich eh schon, da war ich richtig gestresst und mit vielem überlastet und so, oh, ich brauche bald Urlaub und ich kann gerade mal nicht mehr, kommt der ernste Brief mit einer krassen Nachzahlung. Und zwar mit einer, die auch mein Steuerberater nicht auf dem Schirm hatte und die in einer Höhe war, die ich noch nie selber bei mir gesehen habe. Ja, und dann habe ich das gesehen und habe echt so ich war wirklich so, ich meine, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann war ich wirklich so, ich bin so richtig, es ist emotional, was richtig krass passiert. Und dann habe ich so, ey, wie gehe ich damit um? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Und es kam halt auch so der innere Teenager ziemlich hart raus und so. Und ich habe dann wirklich was gemacht, was ich immer mal machen wollte. Und zwar persönlich zum Finanzamt fahren. Das hatte ich noch nie gemacht. Und ich bin alleine zum Finanzamt gefahren und habe eine Nummer gezogen.
Mit dem Gefühl auch noch?
Nee, mit dem Gefühl, da ich so geladen war, dass ich mir sicher war, ich werde dort verhaftet. Ich werde da ausrasten, rumschreien, ausrasten. Und Leute werden sagen, Alter, was ist mit dir los? Was ist denn passiert? Warum? Du bist doch eigentlich so und so. Und es war dann dort nicht wahr. Ich war wirklich voller Hass und total geladen, ziehe eine Nummer und sehe halt schon diese Fressen von Mitarbeitern. Weißt du, so, ja, und weißt du, was passiert? Ich komme an einen Schalter, wo eine sympathische junge Frau mit Tätowierungen sitzt. Beim Finanzamt. Und ich so, ich konnte sofort nicht diese Stimmung aufrechterhalten und war halt entspannt. Oder halbwegs. Und die hat dann gemeint, Sie haben keinen Termin, was ist denn los? Und dann habe ich gemeint, ja, hier, ich bin deswegen hier. Und die so, oh, das Zahlungsziel ist heute. Zahlungsziel ist heute. Und dann habe ich gemeint, und das Ding ist, ich kann es nicht bezahlen. Kann und werde es nicht bezahlen. Und die so, ja, warum kommen Sie hierher? Und dann habe ich auch so gemeint, und es war wirklich auch so ein ernst gemeintes Ding. Ich habe gemeint, ey, ich will, dass ihr wisst, da ich keine Nummer bin. Da ich ein Mensch bin, der dafür arbeitet. Und ich wollte auch mal sehen, wer ihr seid. Weil ich stelle mir das ja nur vor. Und die dann so, ja, jetzt sehen Sie es ja. Und dann habe ich gemeint, ja, dann weiß ich ja jetzt, wo mein Geld hingeht. Und die so, nee, da müssen Sie noch nach Charlottenburg fahren. Und dann habe ich gemeint, dann mache ich das auch noch. Und dann war die total freundlich und deeskalierend. Und hat dann so gemeint, hey, ich gebe Ihnen jetzt mal ein weißes Blatt Papier. Da schreiben Sie Antrag drauf und schreiben mal drauf, wie Sie sich das vorstellen. Und dann habe ich gemeint, ja, aber vielleicht können Sie mir helfen, weil wenn ich das draufschreibe, wie ich mir das vorstelle, schreibe ich ja drauf, ich habe keinen Bock, ich will es gar nicht machen, mir reicht und so weiter. Und dann hat sie gemeint, er hat dann auch gelacht, hat gemeint, naja, irgendein Zahlungsziel wäre schon schön. Und dann habe ich das halt, also habe ich gemeint, ja, wie denn? Ja, vielleicht in 7 Monaten in Raten. dann habe ich das halt so geschrieben und hat sie gemeint, ey, und zur Beruhigung, wir brauchen eh 4 Wochen, bis wir antworten. Dann überweisen sie halt mal die erste Rate und dann ist das schon okay. Dann bin ich so mit so einem guten Gefühl da weggefahren, dachte, ey, es lohnt sich doch voll, sich dem zu stellen. Mhm. Dann ist aber passiert, 3 Tage später kam der Brief schon, abgelehnt, zahlbar sofort bei Strafandrohung. Und dann habe ich auch gerafft, die nette Frau hat gar nichts zu sagen. Nee. Aber ihre Chefin, die was zu sagen hat, darf man nicht besuchen. Der Bürger hat keinen Zutritt. Mhm. Und dann ist es bei mir völlig eskaliert. Dann habe ich halt mein Konto leergeräumt, meine Sachen gepackt und habe mich auf die Flucht begeben.
Was?
Ernsthaft?
Ich meine, jetzt hört es sich witzig an. Ich kann mir vorstellen.
Nee, es ist auch witzig. Es ist auch wirklich witzig, weil es ist ja auch gut ausgegangen.
Ich habe mich auf die Flucht begeben.
Nee, habe mich auf die Flucht begeben. Und ich habe mir das aber auch so romantisch vorgestellt.
Du hast wirklich Dinge gepackt?
Ich habe Dinge gepackt.
Im Echt?
Ich bin einen Monat abgehauen. Und zwar auch Dinge.
Was packt man denn zusammen, wenn man abhauen will?
Ich habe mir eine Tasche gepackt mit so Klamotten für eine Woche. etwas Geld, mein Handy und ein Auto. Ich wusste, ich will einfach, ich will mal von allem weg, weil ich war ja gestresst und überlastet.
Ja.
Und dann.
Wo bist du hin? Darf man das fragen?
Ja, man darf es fragen. Es wurde zu einem Roadtrip. Ich bin erstmal nach Bayern gefahren, habe eine Freundin da besucht und habe meine Therapeutin besucht, die da lebt, und habe bei ihr eine Stunde genommen.
Um mal halt.
Und sie, und das war aber auch so krass, weil sie halt auch so gemeint hat, ey, mir geht's eh nicht in meinem Leben gerade. Der Gerichtsvollzieher war da, ihr Mann war gestorben, krasse Sachen. Und dann habe ich auch so, und dann saßen wir halt beide so, das war auch richtig krass, und die so, das kann ich sehr nachvollziehen, weil mir geht's gerade so ähnlich. Und das war eine richtig gute Sitzung. Dann bin ich da weggefahren, bin dann in die Schweiz gefahren.
Hast du das ganze Geld dahin gelegt?
Nee, aber es hat sich so angefühlt. Ich habe mir das wirklich auch im Kopf so ein bisschen zu so einem romantischen Film gemacht. Also ich bin dann nach Genf gefahren und habe mich dann so gefühlt, weißt du, so als hätte ich jetzt da die mega... Ich hatte ja überhaupt gar nicht mehr viel Geld dabei, aber habe so gedacht, ich hau jetzt ab in die Schweiz.
Ja.
Ihr könnt mich alle mal... Weißt du, so, habe dann so einen Freund angerufen. Ich sitze gerade in Genf. Mir reicht's. Ich gehe hier Mittagessen. Der so, ey, was hast du denn gemacht? Erzähle ich dir bald. So...
Aufgelegt.
Ja, genau. Ja, aber ernsthaft. Es hat sich so gut frei angefühlt. Da war es ein Entweder-Oder. Da war dann wieder Freiheit. Ich habe keinen Bock, ich will von was abhauen.
Ja.
So, und dann ging es halt weiter. Dann habe ich von dort aus Freunde angerufen und habe gemeint, ey, ich habe Bock auf eine gute Zeit. Irgendwie, ich werde auch ein bisschen alleine unterwegs sein. Dann haben sich wirklich sehr schnell Leute, die sich nicht kannten, zusammengefunden, waren bereit, dass wir in Südfrankreich ein Haus mieten. Und da war dann auch nämlich, da kannte ich Elisabeth noch kaum, habe aber mir gedacht, die ist verrückt genug, die rufe ich an. Und habe ich gemeint, ey, hast du Bock, wir treffen uns mit so ein paar Leuten, dann und dann, die so, ja, ich komme, die kann ich kommen. Und so, okay, dann ein Freund aus Berlin und seine Frau und eine andere Frau, die ich aus einer Bar in der Schweiz kannte von einem Guestspot. Und dann habe ich mir, du hast doch Bock, du hast doch gesagt, du magst Frankreich, hast du Bock, wir sind mit ein paar Leuten dort. Und ich so, ja, okay. Dann bin ich dort weitergefahren und halt irgendwie auch so, weil es ja dann auch so, Bankkonto ging ja nicht und so, dann war ich mit Bargeld unterwegs, auch romantisch. Mhm. Dann an den Mautstationen in Frankreich, nachts um 1:30 war das dann cashless. Da habe ich gesagt, okay. Dann so den Notknopf und dann irgend so ein verschlafener Franzose. Und er so, ja. Dann habe ich mir, ich habe nur Bargeld. Und er so, we are cashless. Ja, we are cashless. Da habe ich mir, soll ich rückwärts die Autobahn jetzt lang fahren? Und er dann so, look to the right, there's a letterbox. Put the money in there and I open. Dann habe ich halt in so einen Briefkasten 20 Euro geworfen. Dann hat er diese Mautschranke aufgemacht und ich konnte weiterfahren. Und letztes Mal in der Kurzversion, es war ein richtig geiler Trip. Es war auch lustig mit den Leuten. Wir kannten uns alle nicht. Wirklich. Also ich war der Einzige, der alle kannte und alle kannten sich nicht wirklich. Und es waren richtig lustige 5 Tage oder 4 Tage waren das, glaube ich. Und dann war ich danach noch, also dann war das dann Südfrankreich. Dann bin ich zurückgefahren über Italien, über die Schweiz. Ich wollte in die Schweiz. In Italien ist mein Auto dann abgekackt. Mir ging es richtig gut nach den Wochen. Und ich bin aber mit dem Bewusstsein gereist, weil ich irgendwann dachte, klar, ich kehre zurück. Aber ich dachte halt, der Haftbefehl ist dann da. Weil ja per Strafandrohung, sie müssen heute zahlen. Ja. Das Letzte, was ich gehört hatte. Und ich war ernsthaft dort so, ich hatte so losgelassen, dass ich so dachte, oder es so gefühlt habe, hey, irgendwie fühlt es sich anders an. Nicht jetzt nur nach einer guten Zeit im Urlaub, sondern irgendwie habe ich irgendwas losgelassen seit diesem Finanzamtbesuch. Irgendeine so fiktive Ängste, dass man auf was projiziert, was vielleicht passiert. Und mir ging es richtig gut. Und dann habe ich auch so gedacht, okay, ich bin auch irgendwie bereit. Der Knast ist ja auch nur mal eine Erfahrung. Die werden mich jetzt nicht lebenslänglich einsperren. Ich gehe einfach in, der Haftbefehl wird da sein, dann gehe ich
halt mein Jahr rein.
Oder halt ein paar Monate. Ich hatte gehofft, es sind Wochen oder Monate, bis es geklärt ist. Und genau, und dann habe ich mich so, ich habe so wirklich so im Sonnenuntergang bin ich an Milano vorbeigefahren und habe mich richtig gut gefühlt, so mit Sonnenbrille und Musik. Und dachte so, ey, mir geht's so gut. Das Auto kackt ab. Und weißt du, wie so richtig sofort die Prüfung so, echt, du hast so losgelassen, sollen wir doch mal sehen. Dann so, okay, das Auto geht nicht. Dann ist es noch einmal angesprungen. Dann war ich ist noch damit so in die italienische Schweiz gekommen. Und dann ist es endlich wirklich gestorben, wo keiner mehr Englisch sprach und es halt abends war und auch kein WLAN mehr am Start war. Und ich dann so, okay. Das war auch richtig, da waren lauter Augen zu und durch.
Ja.
Weil dann war so an der Tankstelle in so einem kleinen Bergort Chiasso oder Chiasso in Italien, und dann so WLAN und dann so ja. So, okay, WLAN ist nicht. Und dann habe ich aber irgendwie an der Tanke hat sie mir dann WLAN gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich WLAN, was mache ich denn jetzt? Mein Auto fährt nicht. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt irgendwie ein paar hundert Meter entfernt ein Hotel. Da bin ich halt da hingelaufen, habe mir dann das Hotel genommen, bla bla bla. Auf jeden Fall, um es jetzt nicht zu lange auszuführen, ich habe dann irgendwie, das Auto musste ich dort lassen, es konnte niemand reparieren. Ich bin dann im Zug weitergereist. Und auch das, es war einfach gut. Also ich habe da so richtig gemerkt, was ich nur gelesen hatte früher, weißt du, sowas wie, du bist nicht abhängig von äußeren Ereignissen. Da habe ich immer so, ja, es klingt ja super, aber ich bin dauernd gestresst von äußeren Ereignissen. Mhm. Weißt du, so, und habe das halt nie so erlebt. Ja? Und da war es wirklich immer so, dass ich gemerkt habe, muss ich mich jetzt stressen, weil mein Auto abkackt. Ich bin doch jahrelang eh nur Zug gefahren. Mhm. Das macht doch nichts, ist doch das Gleiche, wie vorher die Sonne scheint, die Schweiz sieht gut aus, was ist denn los? Und da habe ich so richtig gemerkt, ist doch scheißegal, ohne Auto. Und dann, das war auch nochmal ein gutes Gefühl. Und dann halt eben habe ich gedacht, okay, ich besuche jetzt nochmal meine Mutter und meine Schwester. Bin dann von der Schweiz nach Hessen gefahren, weil ich ja dachte, vielleicht kommt ja der Knast.
Ich verabschiede dann, mich schon mal.
Genau, und dann, wenn ich halt dahin gehe und so, oh, du Armer, dann auch dann habe ich gedacht, nee, ich bin kein Armer, mir geht's richtig gut. Auch ohne Auto und auch mit den Sachen, die los waren. Und dann war ich da noch 2 Tage und bin dann halt nach Berlin gefahren und dann so den Briefkasten aufschließen und es war der Brief. Nicht so, okay. Und dann so auch, habe ich den mitgenommen, bin in meine Wohnung, mache den Brief auf und in dem Brief steht, Ratenzahlung ist doch in Ordnung. Ich so, nee, und dann war das so, Und es war so eine runde Sache und es war so gut und es ist einfach nichts passiert, außer das gut, ich habe halt diese fucking Nachzahlung abgestottert.
Ja.
Und da ließ sich auch nichts dran drehen, aber sie haben mich nicht abgeholt und mich nicht an dem Tag gezwungen, wie sie es eigentlich gesagt haben. Und ich hatte diese Loslass- und Augen-zu-und-durch-Erfahrungen. Es waren echt viele da. Also inklusive halt dieses, was ich jetzt halt alles erzählt habe.
Ja, schön.
An der Mautschranke klingeln nachts, ja. War auch einer. Ja. Und so, doch, ich will hier mit Bargeld.
Ja, genau so.
Aber ohne Scheiß, eben, es hat mir richtig gut getan. Und auch diese komischen, imaginären Ängste, weißt du, das Finanzamt, ja, aber es waren irgendwelche Leute, die auch gar nicht so richtig wussten, was sie mit mir sollen. Mhm. Ja, hier ein weißes Blatt Papier, schreib drauf, was du denkst. Also irgendwie, so fand ich es eigentlich ganz gut.
Mhm. Das ist zu schön, um jetzt eine sinnlose Tattoo-Frage zu stellen.
Doch.
Ich habe ja nochmal Bock auf eine Zuschauer, auf Interaktion.
Ja, los.
Aber wie machen wir das nochmal?
Mit denen, die noch da sind.
Ja.
Die, den Rest haben wir abgehangen.
Und wer muss, wie ist das mit dem Mikro?
Da gibt es, glaube ich, ein Mikro, aber da muss ja jemand was fragen wollen.
Ja, klar.
Und guck mal, hier zeigen schon Leute Handzeichen, dass sie auf gar keinen Fall ran wollen. Wie im Theater, wenn man so vorne sitzt und dann kommt so ein Impro-Part.
Ich wollte nur diese Interaktionsnummer.
Möchte noch jemand was fragen?
Ich hätte aber noch mal noch eine Frage, aber du willst eigentlich einen Sack zumachen, ne?
Naja, frag. Ich sitze auch hier noch.
Vorhin war dieses, zieh weiter, es ist sonst, bist du langweilig? Ist es eine Angst von dir, langweilig zu sein?
Also es ist auf jeden Fall eine, die immer kleiner wird. Aber es war auf jeden Fall mal eine. Oder was zieh weiter, das habe ich jetzt gar nicht.
Als du mal den Laden gewechselt hast, meinst du, ne? Mhm.
Naja, also ich weiß nicht mal, ob es eine Angst war, dass ich langweilig bin, aber für mich war das gefühlt eine eben halt, was ihr hattet, Bindung, sich auf was einlassen, Alltag und Routine. Ich habe das einfach, ich habe darauf projiziert, dass das langweilig ist. Mhm. Und das war halt eben mit diesem, was ich meinte, entweder oder. Es war halt, weil ich es gar nicht lang genug gemacht habe, dass ich gemerkt habe, man kann darin auch frei sein. Das wusste ich gar nicht. Sondern es war einfach so, die Langeweile kam auf und dann dachte ich, jetzt muss ich ja weiter. Mhm. So war das halt einfach erstmal von 16 bis 26 oder so.
Mhm. Kannst du den Sack zumachen?
Haben wir's. Okay, was machst du jetzt noch die nächsten 2 Tage hier? Hast du Termine oder wartest du?
Ich habe auch Termine. Also ich habe morgen einen Termin und habe auch noch freie Plätze. Also ich habe ehrlich gesagt morgen einen großen Termin.
Können wir meinen Rücken fertig machen? Wieder neu, also covern.
Wenn du Bock hast. Also am Sonntag zum Beispiel jetzt auch, eigentlich hätte ich Elisabetha den Sonntag gegeben.
Dass ich hier bleiben will.
Achso, wann wolltet ihr denn zurückreisen?
Am Sonntag. Ich darf nicht.
Weil ich am Sonntag hätte Zeit.
Was siehst du? Naja.
Dann fahre ich alleine.
Genau, also was ich mache, ich habe einfach, was ich gut finde, ich habe ja hier manchmal nur durchgearbeitet. Heute war es eine super Mischung und so hoffe ich eigentlich, dass es jetzt die Tage wird, dass ich so ein bisschen Zeit habe abzuhängen, mit Leuten zu quatschen und nicht nur 5 Minuten auf dem Weg zum Stencil-Drucker. Mhm. Aber ja, tätowieren, mit Leuten quatschen und ich habe gehört, es gibt morgen Karaoke.
Ich wollte dich genau gerade fragen, weil es die Mädels vorhin gefragt haben, was ist dein Karaoke-Song?
Wir haben auch eine Karaoke Erfahrung zusammen.
Also, wir sind Sarah Kaltenhäuser und Christoph.
Ja. Wir alle.
Einfach so die Menge.
Wir alle.
Aber was wird dein Karaoke-Song sein, wenn du morgen Karaoke singst?
Ey, das weiß ich noch nicht. Vor allem ist ja auch immer, meistens gibt es ja so ein Heft.
Aber sag mal jetzt so ein.
Welches Lied würde dich beschreiben als Person?
Oh, das ist ja noch schwieriger als jetzt.
Ey, einfach so. Okay. Ich antworte erstmal auf deins. Also, welches Lied? Weißt du, was ich gerade am besten finde? So ein 80er-Song, Out of Touch. Ja. Ich weiß aber nicht. I'm out of time. Ja, das wäre mein Song gerade. Out of Touch.
Super.
Ja.
Super Song.
Und welches Lied würde mich als Person beschreiben, würde ich lieber von euch hören, weil das ist mir zu schwierig. Ein einziger Song.
Ach so, wir sollten sagen, welcher Song dich beschreibt.
Nee, ich dachte, ich soll das sagen, aber ich würde lieber, dass ihr es...
Ach so. Also jetzt hast du...
jetzt hast du das schönes Spiel zurückgegeben.
Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt sagst.
Ich habe mich musikalisch nicht...
Ich habe gerade an Element of Crime war. Ich hatte ich als erstes im Kopf.
Weißes Papier.
Ich hatte Element of Crime. Krass, hatte ich als allererstes gerade im Kopf.
Weißes Papier. Ja.
Mhm. So.
Das Lebensziel, so dumm sein wie weißes Papier. Aber den Song finde ich wirklich gut.
Ja. Siehst du? Krass, da hatten wir gerade so einen Universum-Moment. Und damit schließen wir das Ganze hier ab. Danke für deine 2. Folge.
Vielen Dank. Ich freue mich, wirklich, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Schön. Das ist auch die einfache Antwort. Weil jemand so, warum machst du das? Ja, weil ich mich freue, dass ihr mich gefragt habt.
Ja, das Schöne ist ja auch für uns, also das kann ich ja nochmal so als Abschluss der Folge sagen, wir hatten Christoph eingeladen, als wir noch nicht wussten, dass wir in diesem Jahr noch voll viele solche für uns Augen-zu-und-durch-Momente haben. Und jetzt sind wir so eingestimmt, weil wir kamen vom Almstich und so weiter, dass wir so dachten, okay, jetzt diese ganze Sicherheit, die wir auf dich projiziert haben, warum wir dich eingeladen haben, hätten wir vielleicht gar nicht mehr unbedingt gebaut. Aber du warst für uns der Erste, der uns eingefallen ist, wo wir wissen, wenn wir einen Live-Podcast machen und das erste Mal machen müssen, dann fragen wir Christoph, weil da wissen wir auf jeden Fall, dass wir uns gut fühlen, was zu erzählen haben und es erstmal sich sicher anfühlt.
Mir hat es auch echt geholfen. Also, dass wir uns kennen, ne? Weil sonst weiß man ja nicht, vielleicht macht auch jemand was Gemeines.
Ja.
Bei euch wusste ich, es wird
freundlich. Dass ich die geheimen Fragen wegpacke. Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
Yes, vielen Dank.
Danke, Christoph.
Feierabend.
Ja, und schön, dass ein paar Leute da waren.
Vorhin war es komplett voll. Und da standen hinten Leute.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studio. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.